Ja, ihr könnt die Lesung von heute im Handzettel mitverfolgen. Steht heute im 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Weiter, Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr wandeln sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Ermahnungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr straft dies alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr ja auch an allen Brüdern und Schwestern in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, dass ihr darin noch vollkommener werdet und eure Ehre darein setzt, dass ihr ein stilles Leben führt und das eure schafft, mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Worte des lebendigen Gottes.
Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es ein lebendiges Wort von einem lebendigen Gott ist. Und so lass es nun in dieser Zeit lebendig werden, dass es unsere Herzen und Sinne anrührt, dass es uns verändert, damit wir mehr und mehr ins Ebenbild deines Sohnes umgeformt werden. In seinem Namen bitten wir dies. Amen. Ja, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, so wie hier die Thessalonicher vor nur wenigen Monaten, dann ändert sich in ihrem Leben etwas zum Guten. Diese Beobachtung darf ich immer wieder machen und ich stehe sicherlich nicht alleine mit ihr da. Nicht umsonst spricht man von Umkehr, wenn ein Mensch sich zum Glauben an Jesus bekehrt, denn das Koordinatensystem des Lebens ändert sich. Ich renne nicht mehr weg vor Gott. Ich halte Gott auch nicht mehr auf Abstand, sondern ich nehme Kurs auf Jesus, halte ihn fest im Blick, weil dieser Kurs mich hinbringt zu Gott. Auch als Paulus nach Thessalonich kam, rief er dort Menschen zum Kurswechsel auf. Er warnte sie und sagte, ohne Gott steuert ihr auf einen Abgrund zu. Ihr müsst die Richtung eures Lebens ändern, damit ihr mit eurem Leben am Ende nicht Schiffbruch erleidet. Jesus Christus, er rettet uns vor dem Schiffbruch. Am Kreuz und in der Auferstehung hat er gezeigt, dass er in einer besonderen Verbindung zu Gott steht und uns auf den Weg zu Gott bringt. Und diese Errettung, sagt Paulus, ist das Geschenk Gottes an die Menschheit. Wir sind allein aus Gottes Gnade gerettet. Und unsere Rolle ist ganz einfach, dass wir das Geschenk annehmen, indem wir an Jesus glauben. Heute kommen wir nun zur vierten Predigt in unserer Reihe zum 1. Thessalonicher Brief und damit erreichen wir einen bedeutenden Wendepunkt in dem Brief. Denn Paulus konzentriert sich nun darauf, wofür wir eigentlich gerettet sind. Man könnte auch sagen, wir wissen, wovor wir gerettet wurden, dem Schiffbruch, und wodurch, nämlich Jesus Christus und den Glauben an ihn, das Steuerrad ist nun auf den neuen Kurs Richtung Gott eingestellt. Dazu haben wir unsere Augen fest auf Jesus gerichtet. Doch wie geht es nun weiter? Die Antwort auf diese Fragen wird in unserem Abschnitt mit dem Begriff der Heiligung zusammengefasst. Wir finden diesen Begriff einmal in Vers 3. Wir können nachschauen. Dort heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dann noch einmal in Vers 7, wo es heißt, Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Sprich, mit einem Mal erfahren wir hier, dass Gottes Wille es ist, dass wir geheiligt werden. So wie die Thessalonicher damals. Heiligung ist der Kurs. Heiligung ist der Kurs, den unser Leben nach Gottes Willen nehmen wird. Und er steht im Gegensatz zur Unreinheit. Auch das erfahren wir hier, also dem Verhalten, das Menschen vor Gott, wenn man so will, beschmutzt dastehen lässt. Worum es dabei konkret geht, werden wir uns später noch genauer anschauen. Jetzt ist es aber wichtiger, dass wir verstehen, dass Heiligung einfach nur bedeutet, heilig werden. Das kann sich natürlich ziemlich abgehoben anhören. Manche denken jetzt vielleicht an ein frommes Schweben über den Wolken. Andere vielleicht eher an ein angeschränktes Abrackern, um heilig zu werden. Heiligung ist keins von beiden. Vielmehr ist Heiligung, wie wir sehen werden, eine der besten Verheißungen, die Gott den Menschen macht. Heiligung bedeutet, dass wir in unserem Denken, in unserem Handeln und Fühlen Gott immer ähnlicher werden. Durch die Heiligung werden wir als ganzer Mensch in seinem Ebenbild neu erschaffen, so wie Gott es von Anfang an gedacht hat. Und das geschieht, indem wir unsere Augen fest auf Jesus gerichtet haben, denn er zeigt uns auf vollkommene Weise, wie Gott ist. Gottes Ziel ist also in einem Wort Heiligung, sprich, dass wir am Ende seinen Charakter vollkommen widerspiegeln und so zubereitet die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und damit ist Heiligung natürlich nicht nur ein Ziel für damals in Thessalonich, sondern genauso auch noch das Ziel für uns heute. Heiligung ist nicht nur irgendein Ziel Gottes für uns, sondern das Ziel. Umso wichtiger sollte es auch für uns sein. Wir haben also gesehen, dass Heiligung Gottes Ziel ist, dass Heiligung das Gegenteil von Unreinheit darstellt. Und nun denke ich, merken wir schon ganz klar, dass Heiligung ein fortlaufender Erneuerungsprozess ist. Heiligung ist die fortlaufende Umwandlung, die sich einstellt, nachdem man durch den Glauben an Jesus Christus alle anderen Kurse abgelehnt hat, die von Gott wegführen. Alle außer dem einen, der durch Jesus zu Gott hinführt. Doch an der Stelle müssen wir zwei Weisen unterscheiden, wie Gottes Wort von Heiligung spricht. Denn einerseits meint die Bibel mit dem Begriff Heiligung, dass Christen durch den Glauben an Jesus Christus schon geheiligt sind, weil dadurch sein Tod am Kreuz uns reinigt von aller Unreinheit, von allem also, was uns von Gott trennt. In diesem Sinne steht Heiligung für das Eingreifen Gottes in unser Leben, dafür, dass Gott einen Menschen aussucht und ihn sozusagen für sich beiseite stellt. Das ist, was es bedeutet, heilig zu sein. Er stellt ihn für sich beiseite, indem er sagt, du gehörst zu mir. Und wenn du an Jesus glaubst, dann ist der Glaube Ausdruck dessen, dass Gott dich für sich ausgesucht hat. Und in dem Sinne sind alle, die an Jesus glauben, schon von Gott geheiligt. Doch, wie wir gesehen haben, bringt diese Heiligung durch den Glauben an Jesus Christus eine neue Ausrichtung im Leben eines Menschen mit sich. Neue Wünsche werden wach. Der Wunsch, Gott zu lieben, Gott zu ehren, das Verlangen danach, Gott zu gefallen und das Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. Wir sehen das hier auch in Vers 1, wo Paulus bestätigt, dass die Thessalonicher Christen schon nach wenigen Wochen so leben wollen, um Gott zu gefallen. Das sagt Paulus hier. Man sieht es später auch an Vers 9, wo Paulus schreibt, von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. So hier sehen wir, dass Gott eine grundlegende Änderung hin zu einer neuen Ausrichtung bewirkt hat. Und diese Liebe, von der er in Vers 9 schreibt, ist keine sentimentale Gefühlsduselei, sondern drückt sich in ganz konkreten Werken der Liebe für andere aus, so wie wir das in Kapitel 1 schon gesehen haben. Sprich, Gott erweckt Verlangen, die vorher nicht da waren. Gott hat den Christen ein neues Leben mit einer neuen Ausrichtung geschenkt und diese praktische Liebe füreinander steht hier bei den Thessalonichern ganz am Anfang. Und ich denke, für uns ist es vielleicht genauso, dass wir uns daran erinnern, wie das war, als wir zum Glauben kamen. Ganz am Anfang stand diese große Liebe, die Begeisterung für die Gemeinde, aber vielleicht ist es auch für andere etwas, das noch wachsen muss. Wir stehen alle an einem unterschiedlichen Punkt, wenn es zur Heiligung kommt. Mit diesem neuen Verlangen, Gott zu gefallen, beginnt also dieser fortlaufende Erneuerungsprozess der Heiligung. Und das ist die zweite Weise, wie Heiligung in der Bibel verwendet wird, dieser Begriff. Und wie wir ihn normalerweise verwenden. Mit Heiligung ist der Erneuerungsprozess gemeint, der einsetzt, wenn Menschen durch den Glauben zu neuem Leben kommen. Sprich, Heiligung ist nicht die Grundlage für unsere Errettung. Wir bewirken nicht unsere Heiligung, damit wir gerettet sind, sondern es ist die Folge. Dieser Erneuerungsprozess ist nun also hier im zweiten Teil des ersten Thessalonicher Briefs gemeint. Und das sehen wir wiederum in Vers 1, wo Paulus einerseits bestätigt hat, dass sie schon so leben, um Gott zu gefallen, aber sie dann aufruft, darin immer vollkommener zu werden. Und dieselbe Ermahnung, weil sie so wichtig ist, wiederholt er noch einmal in Vers 10. Dort sagt er, wir ermahnen euch aber, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Sprich, dieses noch vollkommener werden ist eine Beschreibung dessen, was Heiligung zum Ziel hat. Und wenn Paulus dazu ermahnt, dann können wir daran erkennen, dass Christen selbst eine wichtige Rolle an diesem Erneuerungsprozess haben. Wie genau geschieht also Heiligung? Wie Heiligung geschieht, das ist eine wichtige Frage. Denn man kann Heiligung ja so missverstehen, als sei sie gänzlich unsere Aufgabe. Es kann sich so anhören, als hätte Gott uns am Anfang gerettet, aber jetzt hängt alles von uns ab. Und wenn man Heiligung so verstehen würde, dann würde man schnell den Mut verlieren. Das wäre so ähnlich, als würde man mit Schwimmflossen versuchen, einen großen Ozeandampfer in eine neue Richtung umzulenken. Das ist unmöglich. Wir brauchen eine stärkere Kraft, um den Kurs zu halten oder gegebenenfalls zu ändern. Und diese Kraft, sagt Paulus am Ende von Vers 8, schaut es euch an, ist der Heilige Geist. Also wenn wir uns fragen, wie Heiligung geschieht, dann ist der erste Punkt durch den Heiligen Geist. Und wieder tut Paulus das in Vers 8 im Kontext einer Ermahnung. Dort schreibt er, wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Und die Betonung liegt hier auf heilig, bei Heiliger Geist. Denn der Heilige Geist ist es, der Heiligung bewirkt. Der Heilige Geist gibt uns Liebe für Gott und das Verlangen danach, Gott zu gefallen. Er ist aber auch Gottes Kraft in uns, damit wir einen neuen Kurs nehmen, beziehungsweise den richtigen Kurs halten. Mit anderen Worten, dass Gottes Wille in uns vollbracht wird. Sprich, wir müssen erstmal keine Angst haben, dass der Kurswechsel als Christ unsere Kräfte übersteigt. Wir müssen nicht verzweifeln, sondern stattdessen müssen wir lernen, uns auf den Heiligen Geist in uns zu verlassen. Das ist die erste Aufgabe und das erfordert Gebet. Wenn Gott es ist, der in uns wirkt, dann ist das Gebet zentral in diesem Vorhaben Gottes in uns, dieser Heiligung. Gleichzeitig dürfen wir nicht die Berufung zur Heilung geringschätzen oder uns ihr widersetzen. Heiligung geschieht also, indem Gott und Mensch kooperieren. Heiligung ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns, mit dem wir aktiv und bereitwillig zusammenarbeiten. Durch den Heiligen Geist werden wir frei, um Entscheidungen zu treffen und so zu handeln, dass unsere Heiligung ihren Gang nimmt. Der Heilige Geist befähigt uns, Verantwortung für unser Verhalten zu übernehmen, damit wir leben, um Gott zu gefallen. Mit dem Verlangen nach Heiligung kommt aber auch die Erkenntnis, dass vieles in unserem Leben nicht stimmt. Und daraus ergibt sich ein innerer Konflikt, weil ein Teil von uns immer noch den alten Kurs bevorzugt, wenn wir vom Herzen aus dem Neuen folgen wollen. Das ist ein Konflikt. Und daraus ergibt sich die Heiligung, dass wir Stück für Stück in immer neuen Bereichen unseres Lebens einen neuen Kurs, den Kurs auf Gott zu, einschlagen. Und der Heilige Geist gibt uns die nötigen Ressourcen, um dabei sündhaften Trieben und Begierden, also Dinge, die nicht Gottes Willen entsprechen, zu widerstehen. Und vielleicht möchtest du an dieser Stelle ein kurzes Gebet an Gott richten und ihn bitten, dass er in dir selbst und auch in der ganzen Gemeinde sowohl das Verlangen nach Heiligung als auch das Bewusstsein dafür schärft, dass Gott uns die Kraft zur Heiligung gegeben hat. Denn es ist wichtig, dass wir uns dieser Kraft und Fähigkeit bewusst sind. Denn sonst werden wir entweder versuchen, das Unmögliche aus eigener Kraft zu bewirken und wir werden versagen. Oder wir werden von vornherein entmutigt aufgeben. Das Gebet für uns und andere ist unglaublich wichtig, damit Erneuerung stattfindet. Nächster Punkt. Wo Heiligung geschieht und wie sie aussieht. Wir haben in Vers 9 schon gesehen, dass die konkrete, praktische Liebe füreinander in der Gemeinde ganz sicher dazugehört. Ganz sicher zu dem Bild gehört, wie Heiligung aussieht. Und ich glaube, ich habe diesen Punkt hier vergessen, wenn ich mich recht erinnere. Aber es ist trotzdem unser erster Punkt. Doch gleichzeitig wird hier in diesem Abschnitt aus dem Thessalonicher Brief auch deutlich, dass sich Heiligung in allen Bereichen unseres Lebens abspielen wird. In der Familie, im Arbeitsleben, im Privatleben und vor allem auch in unserem Sexualleben, in unserer Sexualität. Beginnen wir mit diesem Punkt der Sexualität. Denn der scheint für die Thessalonicher von besonderer Bedeutung zu sein. Paulus beschäftigt sich besonders eingehend damit und schreibt dazu in Vers 3 und 4, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, nämlich, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch verstehe sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Ich glaube, wir müssen diese Verse ein bisschen auspacken und erklären. Zunächst mal dieser Begriff der Unzucht. Unzucht ist für uns vielleicht ein sperriges Wort. Wir benutzen das Wort nicht oft und wenn, dann hat es vielleicht ein gewisses Geschmäckle. Doch die biblische Bedeutung ist nicht schwer zu verstehen. Mit Unzucht gemeint ist einfach jede Art von sexuellem Handeln, die nicht in der Ehe zwischen Mann und Frau stattfindet. Ganz einfach. Unzucht ist alles, jede sexuelle Aktivität, die nicht in der Ehe zwischen Mann und Frau stattfindet. Das bedeutet, dass nach biblischem Verständnis damit nicht nur zum Beispiel Ehebruch gemeint ist, obwohl er natürlich dazugehört, sondern eben jegliche sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe. Und das beginnt mit dem Wort Jesu in der Bergpredigt, mit dem begehrlichen Blick auf eine Frau, mit der ein Mann schon die Ehe gebrochen hat. Nicht umsonst leitet sich der Begriff Pornografie, das Blicken auf eine andere Frau, von dem Wort Porneia ab, das griechische Wort, das hier mit Unzucht übersetzt wird. Also Unzucht ist die Übersetzung für Porneia, von dem wir Pornografie bekommen. Also Pornografie, Sex vor der Ehe und auch praktizierte Homosexualität gehören alles zu dem, was das Wort Porneia beschreibt. Und ganz klar sollte ich in diesem Zusammenhang aber auch sagen, dass Paulus hier nicht von der Versuchung in diesen Bereichen redet, sondern davon, wenn man diese Versuchung auch praktiziert, in die Tat umsetzt und man ihr verfällt. Wenn man als Christ Kurs auf Gott nimmt, dann ist es wichtig, dass man Gottes Perspektive auf Sexualität übernimmt. Denn das gehört zur Heiligung. Gottes Perspektive können wir nur an einem Ort finden, in Gottes Wort. Und das ist darin eindeutig, dass es die Ehe zwischen Mann und Frau als einzig legitimen Kontext für das Ausleben menschlicher sexueller Bedürfnisse beschreibt. In der Bibel gibt es keinen anderen Kontext. Und die Bibel als Gottes Wort sollte unser Maßstab sein. Ich denke, wir sehen daran schon, wie sehr das vorherrschende Verständnis von akzeptablem in Gottes Augen sexuellen Handeln nicht nur damals frontal auf das biblische Verständnis prallte. Ich will jetzt nicht in den Kontext in Thessalonich gehen, außer dass es diese einschränkende Sichtweise, die die Bibel hat, nicht geteilt hat. Aber das war nicht nur damals so, sondern auch heute sind wir mehr oder weniger bei derselben Ausgangsposition angelangt. Leipzig und Thessalonich sind nicht weit voneinander entfernt. Permanent werden wir mit alternativen Modellen von Sexualität konfrontiert und der Druck zur Gleichschaltung ist unglaublich groß. Permanent wird uns eingeredet, dass ausgefülltes Sexualleben Garant für Lebensglück ist. Wenn Paulus sagen würde, nein, der Garant für Lebensglück ist Heiligung. Das ist das oberste Ziel. Wenn es Gottes oberstes Ziel für uns ist, dann ist es ein gutes Ziel. Und es ist auch das gute Ziel für uns. Sex und sexuelle Vielfalt sind moderne Götzen und politische Agenda zugleich. Und alles, was sich dagegen stemmt, wird zunehmend mundtot gemacht. Das Leid, das durch diese Entwicklung entsteht, wird unsere Gesellschaft noch für lange Zeit beschäftigen. Denn dass durch sexuelle Experimente jeder Art vom Kindesalter an nicht Lebensglück entsteht, sondern häufig zerstört wird, ist zwar in Fachschriften einschlägig belegt, wird aber im politisch korrekten Diskurs totgeschwiegen. Es kann sein, dass auch du in diesem Bereich leidest. Vielleicht leidest du darunter, dass du nicht von Pornografie lassen kannst, weil es von unserer Gesellschaft verharmlost wird. Vielleicht leidest du darunter, dass du nicht Nein sagen kannst zu sexuellen Avancen außerhalb der Ehe. Vielleicht fühlst du dich auch aus der Vergangenheit her noch mit Schuld beladen und wünschst dir Vergebung. In jedem Fall möchte ich sagen, komm zu Jesus und bekenne ihm ehrlich dein Schuld und dein Versagen in diesem Bereich. Er stößt dich nicht zurück, sondern er vergibt allen, die ihn aufrichtig von Herzen darum bitten. Jesus hat dich zur Heiligung berufen und er wird sie auch durch seinen Geist vollbringen. Solange du Kurs auf Jesus hältst. Gleichzeitig sind wir aufgefordert zu kooperieren. Und ein erster Schritt könnte sein, dass du jemandem, dem du vertraust, von deinen Schwierigkeiten in diesen Bereichen erzählst. Auch unser Miteinander in der Gemeinde sollte von Offenheit geprägt sein. Niemand sollte so tun müssen, als sei er schon vollkommen. Und wir sollten niemanden verdammen, der uns etwas anvertraut. Wir sind aufgerufen, denen zur Seite zu stehen, die umkehren wollen und die zu ermahnen, die die Dringlichkeit der Umkehr noch nicht spüren. Gerade weil wir so viel Druck von außen erfahren in diesem Bereich, müssen wir uns in diesem Bereich umso mehr gegenseitig helfen. Und ich will als Mann hier ganz offen sein. Wir Männer sind in der Hinsicht auf sexuelle Reize sehr verwundbar. Gerade mit visuellen Reizen haben wir sehr zu kämpfen. Deshalb ist es kein Geheimnis, dass Pornografie für Männer ein größeres Problem ist als für Frauen. Und wenn du ein Problem in dem Bereich hast, dann sprich mit jemandem, denn es gibt Lösungen. Aber wenn jetzt der Sommer wieder beginnt, dann müssen wir uns auch darüber bewusst sein, dass es Männern schwerfällt, mit tiefen Einblicken klarzukommen. Bauchfreie Oberteile oder kurze Röcke können in uns Männern schnell wenig hilfreiche Gedanken erwecken. Damit versuche ich kein Gebot einer Burka auszusprechen, sondern einfach, dass ihr Frauen uns helfen könnt. Denn diese Dinge, diese visuellen Reize können dazu führen, dass wir Männer Frauen nach ihren Äußerlichkeiten bewerten, anstatt nach der inneren Schönheit, die von der Heiligung kommt. Und gleichzeitig kann dadurch unser eigenes Fortschreiten in der Heiligung ins Stocken kommen. Das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass ihr eine Burka anziehen müsst oder das bedeutet auch nicht, dass ihr euch nicht geschmackvoll anziehen dürft oder sollt, sondern es heißt einfach, dass ihr uns schwesterliche Liebe zeigen könnt, indem ihr euer Aussehen nicht danach beurteilt, wie sehr euch die Jungs nachschauen, sondern danach, ob ihr damit eure Heiligung, euren heiligen Status vor Gott zum Ausdruck bringt. Und ob ihr uns Männern bei unserer Heiligung helft. So sieht schwesterliche Liebe in diesem Bereich. Und vielleicht gibt es auch Dinge, die wir Männer vermeiden sollten, damit wir euch Frauen bei eurer Heiligung helfen können. Vielleicht könnte man das sogar mal im Hauskreis offen ansprechen. Ich habe vorher noch mal rumgefragt, pikantes Thema, und habe dabei einiges erfahren. Was sicherlich nicht hilft, ist zu viel Vertrautheit. Also wenn ein Mann 1:1 mit einer Frau ihr zu oft begegnet, ihr vielleicht auch zu viel Vertrautheit oder zu viel Charme entgegenbringt. Für uns als Männer ist es wichtig, dass wir die Frauen wie Schwestern behandeln und nicht wie potenzielle Sexualobjekte. Wir müssen darauf achten, welche Signale wir aussenden. Signalisieren wir Freundschaft oder mehr? Lasst uns also auf beiden Seiten vorsichtig sein und verstehen, dass die Freizügigkeit unserer Zeit für viele in unseren Gemeinden als besonders großes Hindernis der Heiligung entgegensteht. Und in keinem Fall lasst euch auf eine sexuelle Beziehung ein, außerhalb der Ehe. Nicht mit jemandem aus der Gemeinde und auch nicht mit jemandem von außerhalb. Es gäbe sicherlich noch viel zu diesem Thema zu sagen. Und wie gesagt, ich ermutige Offenheit. Vielleicht kann man das mal im Hauskreis ansprechen. Doch lasst uns zum nächsten Thema übergehen, denn es ist verwandt. Das Thema Ehe. In Vers 4 und 5 heißt es dazu etwas kryptisch, ihr könnt gerne mitlesen, dass ein jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Das ist der vom griechischen Text her schwierigste Abschnitt in diesem Brief. Und das hängt mit zwei Worten zusammen, nämlich der Bedeutung von Gefäß und diesem Begriff des Haltens, wo es heißt, in Heiligkeit und Ehre halten. Und ehrlich gesagt habe ich keine Zeit, auf die gesamte Diskussion einzugehen. Deshalb sage ich hier nur so viel, dass dieses Gefäß sich hier am wahrscheinlichsten auf die Ehefrau bezieht. Und so verstanden geht es wieder um die Art, wie Sexualität praktiziert wird. Und hier halten wir einen wertvollen Hinweis darauf, wodurch sich christliche Sexualität auszeichnen sollte. Nämlich, dass man den anderen nicht als Objekt zur Befriedigung seiner eigenen Lust betrachtet. So heißt es, tun es die Heiden, also die Nichtchristen in Thessalonich, in gieriger Lust. Begehren sie den anderen und wollen ihn zur Befriedigung ihrer eigenen Lüste verwenden. Christliche Sexualität sieht den anderen als wertvolle Person, die man mit Heiligkeit und Ehre zu gewinnen suchen sollte. Egal ob vor oder in der Ehe. Dieses Halten kann heißt wörtlich gewinnen. Deshalb sage ich hier, eine wertvolle Person, die man mit Heiligkeit und Ehre zu gewinnen suchen sollte. Egal ob man schon verheiratet ist oder ob man jemanden gefunden hat, bei dem man sich das vorstellen kann. Im christlichen Denken ist menschliche Sexualität dazu da, dass wir dem anderen dienen. Und zwar in einem sicheren, geschützten Umfeld, das nur die Ehe bieten kann. In der Ehe haben wir den Schutz eines Bundes, der uns verheißt, dass der andere nicht einfach weglaufen wird. Egal, ob es gut oder schlecht aussieht. Dieses Versprechen geben wir uns gegenseitig. Das gibt uns den Schutz, um uns dem anderen ganz hinzugeben und dem anderen zu dienen. Und dazu ist unsere menschliche Sexualität da. Nicht damit andere uns dienen, sondern damit wir einem anderen exklusiv dienen. Auch dazu gäbe es viel zu sagen. Ich will mich hier auf das Thema Dating beschränken. Das ultimative Ziel von Dating, von Miteinander ausgehen, ist eben nicht die Befriedigung eigener Begierden. Man sieht jemanden, man denkt, wow. Die eigene Begierde ist erweckt. Aber sie soll nicht der Grund sein für das Dating. Das ultimative Ziel von Dating ist auch nicht, dass man schaut, ob man sexuell kompatibel ist. Denn diese Kompatibilität ist gegeben zwischen Mann und Frau, das kann ich bestätigen. Erst wenn man sich den anderen als Ehepartner vorstellen kann, sollte man sich Richtung Dating bewegen. Doch Dating sollte immer wie hier beschrieben in Heiligkeit und Ehre geschehen. Das heißt, alles, was den anderen zu sexuellen Avancen ermutigt, ist tabu. Wenn man miteinander ausgeht, wenn man miteinander geht, ist es sowieso schwierig genug, die Finger voneinander zu lassen. Auch wenn man sich nicht zu zweit in ein Zimmer einschließt. Also geht nicht weiter, als gut für euch ist. Öffentlichkeit schützt Heiligkeit. Versteckt euch nicht, sondern lasst eure Mitgemeindeglieder Teil an eurer Beziehung haben, denn sie werden es später ausbaden müssen, wenn es nichts wird oder wenn es was wird. Ich denke, wenn wir verstanden haben, worum es bei christlicher Sexualität geht, dann ergeben sich daraus viele Konsequenzen. Die wir uns gerade schon angeschaut haben, aber es gibt noch viel mehr, was wir darüber nachdenken könnten und wie wir uns verhalten sollten. Also lasst uns daran arbeiten, dass wir in Heiligkeit und Ehre miteinander umgehen, als Geschwister und uns nicht gegenseitig als Sexualobjekte sehen. Nächster Punkt, ganz kurz, Arbeitsleben. Vers 6 ist ein weiterer Vers, der sich nicht ganz einfach einordnen lässt. Und ich folge hier einfach der Luther-Übersetzung, wo es hier heißt, Vers 6, niemand geht zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr straft dies alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Heiligung spielt sich also im Sexualleben und in der Ehe genauso ab wie im Arbeitsleben. Und hier in diesem Vers erkennen wir dieses wichtige Prinzip der Heiligung noch einmal. Man kann es allgemeiner so formulieren, andere Menschen sind nie zur Befriedigung unserer Bedürfnisse und Begierden da, sondern sie sind dazu da, damit wir ihnen selbstlose Liebe zeigen, so wie Gott uns selbstlos seine Liebe zeigt. Und dieses Prinzip kontrolliert christliche Sexualität, ebenso wie die Familie und eben hier auch das Arbeitsleben. Und im Arbeitsleben bedeutet Heiligung also, dass man nicht versucht, sich an anderen Menschen und insbesondere an christlichen Geschwistern zu bereichern, sie zu übervorteilen. Und dem fügt Paulus weiter unten in Vers 11 zu, dass die Christen ihre Ehre da reinsetzen sollen, Vers 11, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure schafft, und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie ihr euch geboten haben. Also auch hier ist das Privat- und das Arbeitsleben, das stille Leben, das Arbeiten, das mit euren eigenen Händen arbeiten. Auch hier wird klar, das gehört alles zum Bereich Heiligung dazu. Und wir sehen wieder das gleiche christliche Prinzip am Werk, dass man nicht auf Kosten anderer lebt, sondern dass man versucht, anderen, die in Not sind, zu helfen. Das ist wahre Liebe. Und vielleicht sollte ich hierzu noch sagen, dass Paulus keine Kritik an denen übt, die die Arbeit suchen, sondern vielmehr an denen, die keine Arbeit suchen. Und er sagt, sollt mit euren eigenen Händen schaffen. Wenn ihr das nicht tut, dann stimmt etwas nicht. Was wir in diesem gesamten Abschnitt also zusammengefasst sehen, ist, dass der Begriff der Heiligung das ganze christliche Leben umfasst. Gott hat uns auf einen komplett neuen Kurs gebracht, durch den Glauben an Jesus, weg vom sicheren Schiffbruch und hin zu ihm, durch den Glauben an Jesus Christus. Heiligung stellt also kein optionales Extra im christlichen Leben dar. So wie sich früher vielleicht Mönche aus dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen haben, um besonders heilige Leben zu führen. Das ist nicht das, was die Bibel mit Heiligung versteht. Es würde bedeuten, Heiligung komplett misszuverstehen. Vielmehr sind alle Christen gleichermaßen zur Heiligung berufen. Du bist zur Heiligung berufen. Und in Vers 8 sagt Paulus, dass wir diese Berufung, das Wort nehme ich aus Vers 7, diese Berufung nicht verachten sollen, nicht verachten dürfen. Warum? Weil es heißt, wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott. Und wir wollen Gott nicht verachten. Auf ihn nehmen wir hier Kurs. Heiligung ist also nicht optional, sondern sie gehört mitten in unser Leben und in jeden Teilbereich, in unsere Freundschaften, in unsere Beziehungen, in unsere Entscheidungen, unsere Arbeit bis hin zu unserer Sexualität, wie sie eben hier im Vordergrund steht. Das gesamte Bild, die gesamte Erneuerung des Menschen ist das Ziel der Heiligung. Und es ist ein Riesenunternehmen. Aber wir sollten nicht den Mut verlieren, denn Gott gibt uns die Kraft zur Heiligung. Damit wir nicht nur theoretisch wissen, wie wir leben sollten, sondern dass wir auch die Kraft haben, die innere Freiheit, die Befähigung, dass wir die richtigen Entscheidungen, das richtige Handeln in der Praxis ganz konkret umsetzen können. Am Ende der Heiligung steht die Erfüllung von Gottes Verheißung, dass wir im Ebenbild Gottes, im Ebenbild von Jesus Christus ganz neu geschaffen werden. Und das ist das Beste, was er uns schenken kann. Etwas Größeres kann uns niemand schenken, als im Ebenbild Gottes neu geschaffen zu werden und die Ewigkeit mit ihm verbringen zu dürfen. Dieses Ziel zu wollen wir in der Kraft des Geistes schaffen, damit wir immer vollkommener werden. Dafür wurden wir gerettet. Ich möchte mit einem Gebet abschließen und danach wollen wir eine Zeit der Stille halten. Vielleicht können wir uns in dieser Zeit Gedanken darüber machen, in welchem Lebensbereich wir gerade mit diesem Thema Heiligung besonders zu kämpfen haben. Vielleicht ist es Ehe, Sexualität oder Arbeitsleben. Vielleicht geht es auch um den Charakter, die Geduld, Jähzorn, egal was es ist. Welche Schritte kannst du konkret unternehmen, um wieder den Kurs der Heiligung einzuschlagen in diesem Bereich? Musst du vielleicht eine App löschen oder aufhören, eine Webseite zu besuchen? Musst du ein Gespräch führen mit jemandem? Brauchst du Hilfe innerhalb der Gemeinde oder außerhalb? Lass mich beten und dann wollen wir eine Zeit der Stille verbringen. Und abschließend werden wir eine Zeit der Stille, indem wir gemeinsam das Sündenbekenntnis im Handzettel beten. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen großen Plan für unser Leben. Wir danken dir, dass du uns schon durch Jesus Christus geheiligt hast. Und dass nun dieser fortlaufende Erneuerungsprozess der Heiligung in uns stattfindet. Wir danken dir, dass wir dabei nicht auf uns alleine gestellt sind, sondern dass du uns deine Kraft schenkst und dass du uns durch deinen Heiligen Geist frei machst, um Entscheidungen zu treffen, um so zu handeln, wie es dir gefällt. Himmlischer Vater, wir wissen, und sind uns vielleicht nur allzu bewusst, dass in unserem Leben noch vieles unvollkommen ist. Aber wir vertrauen auf deine große Stärke und Kraft und deine Güte, dass du uns immer vollkommener werden lässt. Und damit wollen wir mit dir zusammenarbeiten. Und so bitten wir dich, gib uns nun in einer Zeit der Stille die Dinge, zeig du uns die Bereiche in unserem Leben, in denen wir mehr Richtung Heiligung arbeiten können, wo wir Nein sagen müssen zu bestimmten Dingen. Bitte hilf uns. Amen.